Digitale Hochschule, ein Begriff, der nicht nur hier an der PH gerade ganz aktuell ist. Digitalisierung prägt in zunehmendem Maß alle Bereiche unserer Gesellschaft, in der Arbeit, im Freizeitbereich, beim Geldverkehr, bei der Kommunikation und natürlich auch im Bildungsbereich. Wie soll die digitale Hochschule der Zukunft aussehen? Wie wirkt die Digitalisierung in die Lehre hinein? Was wird sich ändern? In welcher Beziehung steht die Digitalisierung zur Vermittlung von Fachwissen und zu Fragen des pädagogischen und didaktischen Umgangs mit Studierenden, aber auch mit Schülerinnen und Schülern? Fragen, auf die Hochschulen Antworten finden müssen. Auch die Pädagogische Hochschule Freiburg beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit Digitalisierung. Ich hatte Gelegenheit, mit Professor Georg Brunner, Prorektor für Lehre- und Studienangelegenheiten an der PH, über das Thema zu sprechen. Die PH Freiburg entwickelt gerade Digitalisierungsstrategien für nahezu alle Bereiche der Hochschule. Warum sind die nötig oder welche Ziele verfolgt ihr damit?
Ja, zunächst kann ich gleich mal sagen, wir haben schon versucht, das nach außen zu tragen, und mein Amt heißt nämlich schon jetzt anders, Prorektor für Lehre, Studium und Digitalisierung.
Oh, gratuliere.
Ja, vielen Dank. Ja, also, man muss sagen, dass es eigentlich eine Sache ist, die gesellschaftlich, wie jetzt bei der Anmoderation schon angesprochen worden ist, präsent ist, und wir müssen uns als Hochschule dieser Aufgabe letztendlich stellen. Man muss sagen, dass in den letzten paar Monaten oder vielleicht sogar Jahre immer wieder auch Ausschreibungen auf uns zukamen, also wo man versucht hat, eben von der Landesregierung oder auch vom Bund die Digitalisierung an den Hochschulen voranzutreiben. Und da sind wir natürlich auch mit dran und versuchen uns da zu positionieren. Und in diesem Kontext hatten wir schon mal eine kleine Stärken-Schwäche-Analyse gemacht. Das heißt, wir haben uns überlegt, was gibt es denn eigentlich schon und wo wollen wir hin? Und wir haben festgestellt, es gibt schon etliches, nur wir haben das vielleicht noch gar nicht unter dieser Brille Digitalisierung gesehen.
Kannst du ein paar Beispiele vielleicht sagen?
Ja, also ganz einfach könnte ich natürlich sagen, es gibt hier das PH-Radio, das fällt nämlich auch darunter, aber zum Beispiel auch unser Intranet, also ILIAS, ist im Prinzip eine Plattform, wo Digitalisierung aufgehoben ist. Wie das jeweils genutzt wird, darüber muss man vielleicht nochmal sprechen. Also im Moment ist es ganz, ganz häufig, aber eben nicht nur eine Ablage von Dokumenten oder von PowerPoint-Präsentationen, von Texten, aber ILIAS bietet natürlich auch wesentlich mehr. Und das haben wir gesehen, dass es durchaus schon in der Lehre auch angekommen ist.
Wenn du sagst, es bietet wesentlich mehr, was meinst du damit?
Ja, also zum Beispiel bietet es die Möglichkeit, Blended Learning Formate einzubinden. Das heißt also ein Lernsetting, wo durch digitale Medien die Selbstlernzeit sozusagen strukturiert wird. Und es kann auch so weit gehen, dass richtige E-Learning Lectures sind. Das heißt also, wo das ganze Lernen eigentlich nur auf digitaler Ebene stattfindet. Also kurzum, was gehört da alles dazu? Da gehören Videotutorials beispielsweise dazu, da gehören natürlich auch PowerPoints dazu, da gehören Aufgaben dazu, es können Online-Tests sein, und wenn bei Online sind, auch die Prüfung, also Online-Klausuren beispielsweise, die bei uns ja auch schon Einzug gehalten haben.
Da frage ich mich jetzt natürlich, ob das nicht auch eine große Rationalisierungsmaßnahme ist, um Kosten einzusparen, weil wenn du das so sagst, dann stelle ich mir vor, dann braucht man ja zukünftig weniger Lehrkräfte.
Das ist vielleicht nur vordergründig so, wenn man das so betrachtet. Man kann natürlich auch anders argumentieren. Ich kann sagen, auf der einen Seite muss ein und dieselbe Veranstaltung, ich nenne mal Einführung in Fach XY, an 50 Universitäten bundesweit immer gleich angeboten werden. Oder könnte man jetzt sagen, man macht sozusagen eine große Veranstaltung oder eine große Online-Vorlesung, wenn man so will. Wie das genau aussehen könnte, müsste man natürlich noch darüber diskutieren, und nutze aber dann die Präsenzzeit, um wirklich zu arbeiten. Ja, das heißt also, das Prinzip Inverted oder Flipped Classroom ist auch vielleicht vielen bekannt. Das heißt also, dass die Informationsgewinnung, die Informationslernen vorher passiert und dass man dann mit diesem Wissen in die Veranstaltung geht und dann Fragen beantwortet, weiterarbeitet, Aufgabenstellungen bearbeitet und natürlich dann auch schaut, wie kann das eventuell weitergehen.
Also du hast jetzt ja schon ein bisschen was angesprochen als Beispiele, welche Veränderungen da zu erwarten sind. Wie wird es denn für Studierende zukünftig dann aussehen? Also das eine Beispiel mit diesen, sagen wir mal, großen Lehrveranstaltungen, Einführungsveranstaltungen hast du schon genannt. Aber wie kann sich das auch jetzt zum Beispiel in Seminaren niederschlagen?
Ja, also man muss vielleicht auch sehen, es wird ja nicht von heute auf morgen plötzlich alles digitalisiert sein. Und das möchte ich auch vorweg schicken, es geht auch nicht darum, Digitalisierung als Selbstzweck anzusehen, sondern man muss ja überlegen, wo macht es Sinn, wo macht es vielleicht mehr Sinn als Analoges. Und den Mehrwert habe ich ja vorhin schon versucht zu erklären, dass eigentlich die Betreuung durch die Dozierende eventuell intensiver werden könnte. Aber was könnte auf die Studierenden zukommen? Es könnte natürlich auf die zukommen, dass sie tatsächlich mehr in die Vorbereitung auf Veranstaltungen investieren müssen. Also ich habe selber im vorletzten Semester eine Musikgeschichte-Vorlesung als fast ausschließlich mit Videotutorials gemacht. Das war sehr anstrengend für die Studierenden, bot aber dann die Möglichkeit, in der Präsenzzeit andere Dinge zu machen, eben auch dann Stücke zu musizieren, was dann in normalen Vorlesungen ja überhaupt nicht funktioniert, oder auch eben nochmal vertiefende Texte zu lesen. Also sowas wird mit Sicherheit auf die Studierenden zukommen, dass die Selbstlernzeit, die ja immer schon vorhanden ist, eventuell anders strukturiert wird, durch die Lehrkräfte strukturiert wird, aber vielleicht dann eben auch tatsächlich besser genutzt wird, um das mal vorsichtig auszudrücken.
Und was ist der große Unterschied, wenn die sich früher durch Bücher sozusagen auf die Lehrveranstaltungen vorbereitet haben?
Der große Unterschied ist zunächst mal überhaupt nicht da. Du hast natürlich vollkommen recht. In Vertical Classroom hat es im Grunde genommen auch schon gegeben, nur dieses Label hat es vielleicht noch nicht gegeben oder auf Bayerisch gesagt, dieses Bickerl war noch nicht drauf. Tatsächlich war es ja schon immer so oder oftmals so, dass man Texte vorher gelesen hat.
Oder wünschenswert.
Oder wünschenswert. Genauso ist es natürlich auch, wenn ich sage, die sollen vorher Videos anschauen. Vielleicht das Format ist anders, aber irgendwann stellt man fest, auch das kann durchaus in Anführungszeichen lästig sein und anstrengend sein.
Jetzt haben wir natürlich noch die andere Ebene, also die Pädagogische Hochschule, wie der Name schon sagt, bildet Pädagoginnen und Pädagogen aus, auch viele Lehrkräfte. Wenn ich mir das jetzt runtergebrochen auf Schulen vorstelle, wie wird sich die Didaktik auch für Schulen ändern?
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist etwas, was ja gesellschaftlich schon länger diskutiert wird. Die Schulen sollen natürlich alle ausgestattet werden, da mit Laptops, mit Tablets. Da mangelt es meistens schon, dass das Netz nicht stabil ist, bei uns ja auch. Also man muss das einfach auch sehen. Man macht es ja wahnsinnig auch abhängig von der Technik letztendlich. Aber wir versprechen uns schon davon, dass wir als pädagogische Hochschule sozusagen nicht nur das Know-how und die Technik vermitteln, sondern auch einen bewussten Umgang damit. Also das wäre für uns ein ganz großes Ziel, dass man auch in der Metaebene geht, also Medienkritik beispielsweise. Ja, was bewirkt es mit uns? Was bewirkt es mit Schülerinnen und Schülern? Wo muss man eventuell auch Gefahren sehen und wie kann man denen entgegenwirken? Das heißt, selbst wenn unsere Studierenden heute, so, wie man so schön sagt, Digital Natives sind, sind sie nicht unbedingt Digital Professionals. Das heißt, wie geht man professionell mit diesen neuen Medien um? Und da, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Bereich und ein großes Potenzial, wo man mit den Studierenden auch ins Gespräch kommen muss. Wie kann man das sinnvoll integrieren? Zunächst in das eigene Lernen der Studierenden, aber dann auch in das Lehren, wenn sie auf der anderen Seite stehen und später dann eben vor Schülerinnen und Schülern unterrichten.
Jetzt weiß ich zum Beispiel, bei kleinen Kindern ist Fernsehen oder auf einen Videobildschirm zu gucken und was zu machen, steht ganz groß im Kurs. Das finden sie toll, aber das ist meistens ja eine passive Beschäftigung. Und die Frage ist, wie kann man jetzt, denken wir mal an kleine Kinder, an Grundschulen, da soll ja eine Digitalisierung auch eingeführt werden. Wie könnte man das auf diese von dir eben gerade angesprochene Weise medienkritisch, reflektiv, wie könnte das passieren, dass man da sowas umsetzt, zum Beispiel auf dem Grundschulsektor?
Das ist eine herausfordernde Frage, auf die ich jetzt nicht sofort eine Antwort habe. Aber das ist eine Frage, glaube ich, die wir natürlich diskutieren müssen und hochschulweise auch diskutieren müssen. Was ich mir halt vorstellen würde, ob das jetzt sofort für die Grundschule auch so funktionieren wird, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, was du angesprochen hast, dieser unreflektierte Umgang mit Medien, den müssen wir versuchen zu durchbrechen. Das heißt also nicht nur berieseln lassen, das ist bei Musik ja genauso. Wir versuchen im Musikunterricht ja auch einen bewussteren Umgang mit Musik hinzubekommen. Aber bei Videos könnte man zum Beispiel vorstellen, ich habe auf der einen Seite den Anreiz, das Medium Video, was eventuell motiviert, etwas anzuschauen, aber dass man dann, und dann sind wir auch wieder bei Ilias, weil das bietet nämlich auch Ilias, ich könnte mir überlegen, ich mache einen bestimmten Ausschnitt, einen Abschnitt aus den Videos und dann wird unterbrochen, werden Fragen gestellt und erst wenn man die beantwortet, geht es weiter. Das bietet nämlich jetzt auch schon Ilias beispielsweise.
Die Plattform, genau, Intra-Plattform der Pädagogischen Hochschule.
Richtig. Also, dass man versucht, solche Videosequenz-Tutorials, können auch Filme sein, eben mit Fragen, mit Aufgaben zu versehen und dass man dann darüber ins Gespräch kommt und eben auch eine medienkritische Haltung entsprechend dann fördern kann.
Könnte natürlich auch sein, dass Examsarbeiten oder auch nur Hausarbeiten, dass die in anderer Form als nur in der schriftlichen Dokumentation stattfinden.
Das auf jeden Fall. Also die Frage ist auch, wie kommt man denn dann zu diesem Audio- und Videomaterial? Und da hatten wir jetzt tatsächlich auch mehrmals Gespräche, weil es am Wochenende in Hannover auf einer Tagung jetzt für Musik, aber da gibt es auch um diese Digitalisierung.
Sehr vergleichbar in vielen Punkten, ne?
Genau. Und da haben wir auch drüber gesprochen. Ja, wie kommen wir denn dazu? Denn die Dozierenden allein, die schaffen das ja auch gar nicht. Also es ist ja wahnsinnig viel Aufwand, was ich vorhin berichtet habe, wo ich das für meine Vorlesung gemacht habe. Ich war im Grunde genommen ein ganzes Semester lang beschäftigt, tagtäglich da so eine gute Stunde zu investieren, um diese Videos zu produzieren. Aber man kann es natürlich auch umdrehen. Man gibt es als Aufgabe an die Studierenden, dass sie selber Video-Tutorials erstellen. Und ich weiß es von Mathematik, dass die ihre Bachelorarbeiten zum Beispiel dahingehend gestaltet haben, dass man Erklärvideos macht für mathematische Phänomene. Und das kann man natürlich auch wieder einbinden in die Lehre und so allmählich einen Pool an Materialien zu erstellen.
Jetzt sagt natürlich die Medienpädagogik schon seit vielen Jahren, dass, und das ist, glaube ich, eine allgemeinpädagogische Erkenntnis, dass durch selber machen ein viel größerer Reflexionsprozess entsteht, also auch ein kritischer Reflexionsprozess, als durch nur konsumieren. Welche Schritte, also du hast jetzt gerade erklärt mit diesen Tutorials, aber welche Schritte könnte man sich da in den Schulen überlegen?
Also man könnte sich natürlich Ähnliches überlegen, dass man sowas selber auch erstellt. Also ihr macht ja auch Radioproduktionen mit Schülerinnen und Schülern und Learning by Design ist ein Stichwort, was da auch dazu gehört. Und ich habe vor ein paar Jahren mal mit Elmar Stahl hier ein Seminar gemacht, wo es darum geht, zur Musikvideos zu erstellen. Ja, also eigentlich den umgekehrten Weg wie Filmmusik. Und da haben wir auch gesehen, dass das halt andere Zugänge zur Musik erlaubt. Und genauso kann man das bei vielen, vielen Themen auch vorstellen.
Siehst du auch Gefahren? Also wenn jetzt alles immer nur heißt Digitalisierung, Digitalisierung?
Ja, ich glaube, dass man immer wieder innehalten muss und sich überlegen muss, was bedeutet das? Wo sind eben Gefahren, ohne die ich jetzt die sofort benennen möchte? Wo sind analoge Medien vielleicht besser geeignet, um etwas zu vermitteln? Also ich kann mir zum Beispiel auch im Musikbereich vorstellen, dass ich um das Üben eines Instruments nicht herumkomme. Ja, also das kann ich mir schlecht vorstellen. Ich kann mir zwar vorstellen, dass man Videotutorials einsetzt für bestimmte technische Probleme, da gibt es bereits eine Vielzahl, aber eigentlich muss ich auch hier selber was tun. Und der Bereich, dass ich mit Menschen umgehe, das sollte natürlich überhaupt nicht in den Hintergrund treten, weil das ist eigentlich die Aufgabe, die meiner Meinung nach Lehrkräfte eben haben, dass sie in Kontakt geraten mit den Schülerinnen und Schülern und auch die Schüler wieder dazu führen, dass Kommunikation möglich ist, nicht, dass wir am Schluss lauter Leute haben, die nur noch mit Kopfhörer rumlaufen und dann an der Ampel merken, dass plötzlich ein Auto kommt.
Vielleicht ganz zum Schluss noch die Frage des Zeitrahmens. Was stellt ihr euch vor oder ist es ein laufender Prozess oder habt ihr sozusagen Meilensteine gesetzt?
Naja, also wir entwickeln ja gerade diese Digitalisierungsstrategie. Wir haben insofern eigentlich schon vor 3 Semestern damit begonnen und zwar, ich habe einen Arbeitskreis oder einen runden Tisch, wie wir hier das genannt haben, Medien im Lehramt zusammengerufen. Und im Grunde genommen ist das so die zentrale Quelle, also wo eigentlich alle Fächer vertreten sind und wo wir tatsächlich in der ersten Sitzung schon festgestellt haben, hoppala, da gibt es wahnsinnig viel, wir wissen das nicht voneinander und wir müssen uns besser vernetzen. Und daraus versuche ich jetzt eigentlich zu schöpfen und diesen Kreis zu erweitern, dass also die ganze Hochschule letztendlich dort integriert ist und auch die ganzen Stakeholders neudeutsch gesprochen. Das heißt, wir brauchen auch die Verwaltung natürlich, um Prozesse anzuleiten, zu vereinfachen. Wir brauchen das ZIG natürlich dazu, um das technisch auch umzusetzen.
Zentrum für Information und Kommunikation, so eine Art Rechenzentrum hier an der PH.
Ja, richtig, vielen Dank. Und wir brauchen die alle. Wir müssen zusammenwirken, dass wir sozusagen alle an einem Strang ziehen. Und was wir auch ja schon überlegt haben, nämlich, dass wir ein Hochschulzertifikat für Studierende entwickeln, wo sie also ihre Medien- und Digitalisierungskompetenzen vertiefen können, um das entsprechend zu verankern und dann natürlich schauen, wie kriegen wir es wirklich gut verankert in das Curriculum. Es ist bereits drinnen als Querschnittskompetenz, aber eben noch nicht so offensiv, wie es sein müsste, meiner Meinung nach.
Ja gut, dann werden wir uns irgendwann in den folgenden Semestern nochmal unterhalten darüber und mal so einen kleinen Blick nach hinten werfen, was da jetzt schon alles sich verändert hat. Ich danke dir, vor allen Dingen eben auch in deiner neuen Rolle als Prorektor, nicht nur für Studienangelegenheiten und Lehre, sondern auch für Digitalisierung. Da wünsche ich viel Erfolg.
Vielen Dank.